Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie sich die Friseurbetriebe nach 2,5 Monaten Zwangspause auf den Ansturm ihrer zerstrubbelten Kundschaft richten. Und was vom Covid-Impfstoff der Firma Johnson & Johnson für Europa zu erwarten ist. Dazu gleich mehr. Zum Start aber zu Viktor Goitka, dem Börsenberichterstatter heute. Für die Börse in Frankfurt spielte der Impfstoff von Johnson & Johnson auch eine Rolle, obwohl der im Moment ja nur in den USA zugelassen ist.
Ja, ganz genau. Das ist aber trotzdem einer der Börsenlichtblicke heute. Am Wochenende gab es aus den USA eben grünes Licht für diesen Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem es nur eine Spritze braucht, nicht zwei Impftermine, wie zum Beispiel eben bei AstraZeneca oder BioNTech. Das könnte natürlich die ganze Impfwelle schneller rollen lassen. Und das sorgt am Ende auch für einen Sprung bei der Aktie von Johnson & Johnson im Frankfurter Parketthandel. Aktuell ein Plus von 2,5%.
Wir haben es ja heute mit dem Start in eine neue Börsenwoche zu tun, in einen neuen Börsenmonat sogar. Wie fällt der aus?
Ja, der Frühling kommt mit seinem blauen Band und macht die Kurse hier in Frankfurt grün, könnte man sagen. Wir haben schon im asiatischen Handel heute Morgen kräftige Kursgewinne gesehen. Da ging es 1,5 bis 2,5% hoch. Auch der deutsche Leitindex DAX konnte diesen Schwung erstmal mitnehmen. Nach Handelsbeginn hat man ein kräftiges Plus, aber über die Marke von 14.000 Punkten. Da schafft man es nicht drüber. 13.990 Zähler, das war heute bislang das höchste der Gefühle. Ganz wichtige Unterstützung kommt von den Anleihemärkten, genauer vor allen Dingen von den US-Staatsanleihen. Die sind ja weltweit relevant für Anleger. Für diese US-Staatsanleihen, 10-Jährige, gab es in der vergangenen Woche bis zu 1,6% Rendite. Das ist ganz schön viel und da überlegt dann mancher Finanzprofi, ob er nicht doch lieber Anleihen kauft statt Aktien. Jetzt sehen wir übers Wochenende, die Rendite für diese 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt nur noch bei 1,4%, also tiefer. Es klingt jetzt erstmal nach gar nicht so einem großen Unterschied, ist es in der Finanzwelt aber schon. Und das beruhigt die Aktionäre, weil die Anleger jetzt eben nicht mehr so viele Aktien aus ihren Depots schlagen wie noch in der vergangenen Woche.
Und das hat also dem DAX geholfen, Zinssorgen, die sich gelegt haben. Wobei es gibt erst in wenigen Minuten nach 14 Uhr nämlich die neuesten Daten zur Preisentwicklung im Februar in Deutschland. Nachdem die Januarinflation einen großen Sprung nach oben gemacht hat, nachdem die Rohstoffpreise klettern und sonst noch einige preissteigernde Faktoren dazukommen, da taucht das lange nicht gehörte I-Wort wieder an den Märkten auf, I wie Inflation. Herr Goitka, gibt es Gründe, wieder über Inflation zu sprechen?
Ja, das Inflationsgespenst ist an den Märkten zurück. Über Jahre hatte man ja gesagt, die Inflation, die wird nie wieder richtig zurückkommen. Auch in der Pandemie haben wir lange sinkende Preise gesehen hier in Deutschland, aber dann pünktlich zu Jahresbeginn auf einmal ein kräftiger Sprung nach oben, plötzlich 1% Inflation im Januar im Vergleich zum Vorjahr. Das hat viele nervös gemacht, weil sich eben Volkswirte und Verbraucher natürlich fragen, ist dieses 1% Inflation womöglich erst der Anfang? Da wollen wir drüber sprechen mit Jürgen Michels, dem Chefvolkswirt der Bayern LB, in unserem Börsengespräch. Herr Michels, woher kam zum Jahreswechsel diese markante Trendwende bei den Preisen?
Da haben wir eine ganze Reihe von Sondereffekten, die zum Tragen kamen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Mehrwertsteuersenkung, die wir ja für ein halbes Jahr hatten, ausgelaufen ist zum Jahresende. Dementsprechend sind dort steuerbedingt die Preise wieder nach oben gegangen. Und das war nicht nur bei der Mehrwertsteuer der Fall, sondern wir haben auch die CO2-Steuer bzw. Abgabe bekommen. Und das führt dazu, dass die Preise entsprechend nochmal stärker angestiegen sind.
Jetzt warten ja auch viele Verbraucher gespannt auf die Inflationsdaten für den Februar. Wie viel teurer ist es geworden? Das interessiert natürlich. Herr Michels, womit rechnen Sie?
Also die Zahlen, die man jetzt schon aus einigen Bundesländern sieht, dort sehen wir also, dass im Vergleich zum Vormonat, also Februar zu Januar, es hier zu Preissteigerungen kam, auch wieder im Bereich von Energie. Sieht man jetzt auch in den Heizöl- und Benzinpreisen nochmal durchschlagen. Im Vorjahresvergleich werden wir ungefähr auch um die 1% Zuwachs nochmal sehen.
Jetzt machen sich viele Verbraucher aber ja trotzdem Sorgen, dass die Preise bald stärker anziehen könnten. Viele haben ja in der Pandemie kräftig Geld auf die hohe Kante gelegt. Das alles könnte sich mit Lockerungen wieder in die Wirtschaft ergießen und dann die Preise treiben. Müssen wir im Sommer, im Herbst mit wirklich galoppierenden Preisen rechnen?
galoppierende Inflation würde ich jetzt nicht sehen. Wir müssen aber damit rechnen, dass wir im Verlauf diesen Jahres nochmal einen deutlichen Anstieg der Inflationsraten bekommen. Das heißt also, für Deutschland werden wir im Jahresdurchschnitt höchstwahrscheinlich eine Steigerungsrate um die 2% haben. In der Spitze kann das aber durchaus auch mit Raten über 3% versehen sein.
Jetzt gibt es aber ja auch Forscher, die sagen, inzwischen können wir im Internet eigentlich alle Preise gut vergleichen. Das führt dazu, dass die Inflation eigentlich nie mehr richtig steigen dürfte, weil eben alles günstig bleibt. Haben die jetzt Unrecht?
Ich bin immer sehr skeptisch, wenn solche für alle Zeit geltenden Sachen rauskommen. Ich glaube, man kann feststellen, dass wir noch auf eine längere Zeit niedrige Inflation haben werden und dass sich nicht alle Gründe, die damals genannt wurden, Digitalisierung und so weiter, falsch waren. Wir sehen aber einfach, dass wir jetzt mittlerweile uns weiter bewegt haben und dementsprechend sollten wir alle sehen, dass ja, die Inflation nicht tot ist, die hat geschlafen. Sie wird aber jetzt nicht von 0 auf 100 losrennen, sondern wir werden uns hier wieder daran gewöhnen müssen, dass Inflation da ist. Aber ich sehe noch nicht, dass wir jetzt von dem einen Extrem, nämlich Deflationsängste, wieder in das andere Extrem, Angst vor extrem hoher Inflation, uns bewegen werden.
Herr Michels, jetzt gibt es aber auch Ökonomen, die sagen, mit der Inflation ist das so ein bisschen wie mit der Zahnpastatube. Wenn ich da einmal zu fest drauf drücke, dann kommt gleich ein ganzer Schwall raus und dann kriege ich den am Ende nicht mehr wieder in die Tube zurück. Muss uns das nicht doch Sorgen machen?
Das ist eine große Gefahr, insbesondere wenn man darauf schaut, dass die Europäische Zentralbank sehr viel Liquidität den Banken, aber auch dem gesamten Finanzsystem zur Verfügung gestellt hat. Dort besteht dann durchaus die Gefahr, dass wir längere Zeit hohe Preise hätten. Wenn ich mir dann aber anschaue, wie sieht das auf einer größeren Ebene aus, dann muss man feststellen, dass wir sowohl in Deutschland, aber auch global weiterhin viele Kapazitäten nicht genutzt haben, die Arbeitslosigkeit weiterhin relativ hoch ist und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass wir einen massiven Anstieg dieser Inflation bekommen. Also dieses Zahntuben-Beispiel, ja, es ist eine Gefahr. Ich sehe momentan aber noch nicht, dass wir wirklich so fest auf die Tube gedrückt haben, dass wir jetzt hier wirklich einen nachhaltigen Schwall aus dieser Tube rausbekommen.
Also wie berechtigt sind Inflationssorgen? Das war das Thema. Viktor Goldker, Sie haben eben gesagt, am Anleihemarkt geht es ruhiger zu im Moment. Wie sieht es da mit der Durchschnittsrendite aus?
Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatstitel bei minus 0,36%. Schauen wir gleich weiter. Der Europreis für einen Euro kriegt man am Devisenmarkt 1,2046 Dollar. Und das Gold kostet 1.740 Dollar für eine Feinunze.
Viktor Goldka war das. Und wir haben es eben kurz erwähnt, der US-Konzern Johnson & Johnson hat eine Zulassung in den USA für einen neuen Covid-Impfstoff erhalten. Vom Typ her ähnelt der dem Impfstoff von AstraZeneca, hat aber den Vorteil, dass er anders als der nur einmal geimpft werden muss, nicht zweimal. Mit der belgischen Tochter von Johnson & Johnson, Janssen heißt die, hat die EU bereits Lieferverträge abgeschlossen. Gibt es diesen neuen Impfstoff also bald in Europa? Mischa Erhardt dazu.
Für die EU will die zuständige Arzneimittelbehörde EMA bis Mitte März über eine bedingte Zulassung des Impfstoffes von Janssen entscheiden. Nach der Zulassung in den Vereinigten Staaten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die EU grünes Licht geben wird. Denn viele Zulassungsbehörden in der Welt hatten sich schon im letzten Jahr auf ähnliche Anforderungen an einen Covid-19-Impfstoff verständigt.
Die werden also auf nahezu gleiche Weise auch zu ihren Entscheidungen kommen. Wobei die EMA nimmt sich etwas mehr Zeit als die FDA und bewertet dann auch die Herstellungsqualität und sowas noch mit einer höheren Genauigkeit, als die FDA das jetzt mit ihren Notfallzulassungen macht.
Sagt Rolf Hömke, Sprecher beim Verband der forschenden Arzneimittelhersteller VFA. Eine Zulassung auch hierzulande hätte das Potenzial, die Massenimpfungen zu beschleunigen. Denn bereits im Herbst hatte sich die EU-Kommission 200 Millionen Dosen des Impfstoffes von Janssen gesichert. Zusätzlich können sich die Mitgliedstaaten der EU dann noch einmal 200 Millionen Impfdosen besorgen. Ob der Impfstoff in Europa nach einer möglichen Zulassung dann aber auch unmittelbar verfügbar ist, steht auf einem anderen Blatt. So gibt es Stimmen im EU-Parlament, die meinen, die Produktionsstandorte in Europa seien noch gar nicht so weit, den Impfstoff in Massen zu produzieren. Solche zeitlichen Verzögerungen verwundern den Branchenexperten Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities nicht.
Das ist ein Grundsatzproblem, selbstverständlich, weil wir ja jetzt innerhalb von 6-8 Monaten eine Infrastruktur komplett neu aufstellen müssen.
Im Vergleich etwa zum Impfstoff von BioNTech, der ultratief gekühlt gelagert werden muss, ist der von Janssen einfacher Hand zu haben. Vor allem aber reicht bei diesem Impfstoff eine Impfung aus. Kritik an der verzögerten Zulassung in Europa kommt am Vormittag von CSU-Chef Markus Söder und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD. Rolf Hoemke aber meint, dass sich das Vorgehen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bislang bewährt habe.
Und wir sehen ja auch, dass es letztlich nur um ein paar Wochen geht. Mitte März kann dann die Entscheidung getroffen werden, ob der Impfstoff eben zugelassen werden kann.
Hintergrund ist, dass die USA bei der Notfallzulassung verkürzt und damit auch weniger detailliert prüfen. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD dagegen hat den europäischen Weg unterstützt, den Söder und Weil nun als zu langsam kritisieren. Dieser Weg ist ein laufendes, ein sogenanntes rollierendes Verfahren. Dabei sammeln die Unternehmen nicht, wie sonst üblich, alle Daten und Unterlagen, um sie nach Abschluss aller Studien den Behörden gebündelt zur Prüfung vorzulegen. Sondern sie übermitteln fortlaufend ihre Ergebnisse, sodass die Prüfung bereits stattfindet, noch während die Studien laufen, dafür aber mit fast allen sonst auch üblichen Daten. Offenbar dauert das insgesamt zwar wenige Wochen länger. Dafür soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfstoffe am Ende aber umso höher sein.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Nach knapp 11 Wochen dürfen die Friseurbetriebe wieder öffnen. Unter Hygieneauflagen. Jeder Friseurstuhl muss einen Sicherheitsradius von 1,50 Meter um sich haben. Waschen, Legen, Föhnen gibt es auch nur mit Terminabsprache. Wir haben nun aber die Friseurbetriebe die Zwangspause verkraftet. Darüber habe ich mit dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks gesprochen, mit Harald Esser, selber Friseurmeister, und ihn zunächst gefragt, wie voll ist denn der Terminkalender?
Wenn ich von mir spreche, kann ich sagen, dass wir über den ganzen März schon ausgebucht sind. Meine Frau zum Beispiel ist schon bis Mitte April ausgebucht. Das ist aber nach so langer Zeit, es sind ja nicht nur 10, es sind also fast schon 11 Wochen, wo wir zu hatten. Da ist natürlich der dementsprechende Andrang da. Wir wären ja enttäuscht, wenn es anders wäre.
Was machen Sie organisatorisch, um mit dem Kundenandrang klarzukommen? Den berühmten geschlossenen Friseurmontag kippen?
Ja, sonst würden Sie heute nicht arbeiten. Das ist der Fall. Wir opfern den Montag und haben auch unsere Öffnungszeiten jetzt die erste Zeit verlängert. Da wir nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten lassen können, öffnen wir von morgens 8 bis abends 20 Uhr und sehen so zu, dass wir mehr Kunden halt an einem Tag bedienen können.
10 Wochen oder fast 11 Wochen, sagten Sie, ohne Umsatz. Das ist ja das zweite Mal für die Friseurinnen und Friseure, dass sie schließen mussten. Wie hat die Branche das verkraftet?
Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass vielen wirklich das Wasser bis zum Hals stand. Es sind viele Kleinunternehmen oder junge Unternehmen, die auch noch nicht sich ein Polster angeschafft haben. Nicht zu vergessen bei der ganzen Sache sind unsere Familienbetriebe, die wir haben, da wo die ganze Familie davon lebt, die Kinder davon abhängen. Und wenn sie da vergangenes Jahr insgesamt 8 Wochen geschlossen und jetzt auch schon wieder, im letzten Jahr kann man fast sagen, haben wir 30% Umsatzrückgang gehabt und man kann so einen Ausfall auch nicht wieder reinholen. So viel können sie nicht mehr arbeiten.
Auch die Größeren der Branche hat es ja getroffen. So ist ja im vergangenen Lockdown Deutschlands größte Friseurkette Clear in die Insolvenz gegangen.
Ja, es trifft es quer durch.
Gab es Entlassungen oder ist es doch so, dass die Betriebe mit dem Kurzarbeitergeld einigermaßen über die Runden kamen und vielleicht ja auch ihre Beschäftigten halten wollten?
Ja, ich denke, ein Großteil möchte seine Beschäftigten halten. Denn jetzt in so einen Run, den wir jetzt vor uns haben, auch noch jemand einarbeiten, der die Kunden nicht kennt etc., das möchte man auch nicht unbedingt haben. Und wir sind so klein in den Unternehmen, das ist ja auch ein ziemlich enges Verhältnis zu unseren Mitarbeitern. Da überlegt man sich eine Kündigung schon ganz genau.
Wie für andere Unternehmen auch, gab es ja auch für die Friseurbetriebe Corona-Hilfen, mehrere Corona-Hilfspakete mittlerweile. Haben die geholfen? Haben die das Schlimmste verhindert oder kamen die nicht an?
Also ich muss sie ein wenig verbessern. Es gab nicht mehrere Corona-Hilfspakete. Es gab im Frühjahr vergangenen Jahres die Soforthilfe, die aber auf 3 Monate gerechnet war. Und wir hatten dann einen halben Monat, das war damals im März noch gearbeitet, den April ausgesetzt und den Mai insgesamt ganz gearbeitet. Und auch mit dem, was wir jetzt auch machen, mit verlängerten Öffnungszeiten etc. Und wenn sie dann ihre Fixkosten in dem Monat für die Zeit gedeckt haben, mussten sie die Soforthilfe bis auf den letzten Cent zurückzahlen. Jetzt haben wir mal gewartet bis vergangene Woche, bis die Überbrückungshilfe 3 freigeschaltet wurde. Und seitdem können die Anträge gestellt werden. Und Geld ist, wird mal zuerst nur fließen, wenn sie es vom Steuerberater machen, was man ja machen soll. Dann soll man dann 50% pauschal schon mal von den Forderungen erstattet kriegen und dann wird der Antrag geprüft und dann sieht man, wie es weitergeht.
Das klingt jetzt nicht so, als hätten Sie diese Hilfen sehr überzeugt.
Nein, die Hilfen haben uns auch nicht überzeugt. Hat erstens sehr lange gedauert. Für uns liefen die Kosten ja in der Weise weiter. Und ich weiß auch, dass wir von unserem Fixkostenapparat relativ gering sind. Im Verhältnis zum Handel, wo ja viel mehr auf Lager liegt. Unsere Lagerhaltung ist ja eigentlich der Kunde, der kommt. Und mit dem produzieren wir ja unseren Umsatz. Und der Umsatz, der fehlt, wird nicht berechnet. Der wird, ist nur die Grundlage, ob sie überhaupt Fixkostenerstattung bekommen.
Nach dem Lockdown im Frühjahr, so hat das Statistische Bundesamt berechnet, mussten für Haarschnitte 5,4% mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Wird das wieder so sein?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Preiserhöhungen sind immer wieder fällig. Die werden auch gemacht werden müssen. Wie viel Prozent es sein wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das muss man wirklich jedem Unternehmer, nachdem er es überrechnet hat, selbst überlassen.
Die Friseurbetriebe haben ja gefordert, dass sie, wie jetzt die Gastronomen, einen verringerten Mehrwertsteuersatz haben sollen. Daraus wird im Moment nichts oder erwarten Sie, dass sich das noch ändert?
Ja, das ist also bisher mal abgelehnt worden vom Bundesfinanzminister, aber das heißt ja noch nichts. Wir geben deshalb nicht auf und die vorläufige Bescheid, den wir jetzt bekommen haben, sehen wir nicht als bindend an, dass wir die Bemühungen sein lassen werden.
Was haben Friseurbetriebe, was andere nicht haben? Boutiquen zum Beispiel, die würden ja auch gerne jetzt schon öffnen. Warum glauben Sie, dürfen die Friseure früher ans Werk gehen? Können sich die Politikerinnen und Politiker halt auch nicht mehr im Spiegel sehen?
Wir gehören mit zur Körperpflege. Und es gibt bestimmt viele Menschen. Und wir haben jetzt auch darauf geachtet, wir bevorzugen jetzt in der ersten Woche auch unsere ältere Kundschaft. Von denen kann man nicht mehr verlangen, dass sie sich vor die Badewanne knien und sich mal eben die Haare waschen oder in der Dusche. Und da sind wir schon ein wirklich für sie ganz wichtiges Bedürfnis.
Es gibt ja die Wortschöpfung Pandematte fürs verwilderte Haupthaar. Ja. Bei wem hat denn Ihr Profiblick die schlimmste Pandematte entdeckt?
Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht mehr sagen. Es gibt viele, wo man sieht, dass sie ausgewachsen sind. Aber was uns natürlich gestört hat, sind die vielen, die weiter bearbeitet worden sind.
Ja, Sie haben sich an den Deutschen Fußballbund ja mal gewandt und beschwert über die topgestylten Fußballprofis, die an jedem Spieltag aufs Feld auflaufen.
Ganz genau. Das hat uns auch gestört. Und wir haben dann den DFB darüber geschrieben. Wir haben alle Erst- und Zweitliga-Clubs noch angeschrieben und haben sie darauf hingewiesen, sie sollten doch eigentlich froh sein, dass sie ihren Beruf ausüben durften und ihr Geld verdienen und spielen durften. Aber es wäre doch schön, wenn Sie sich solidarisch mit uns erklären würden und auf Haarestein verzichten, denn das wäre ein Verstoß, den Sie da begehen. Es hat noch nicht mal was nur mit der Schwarzarbeit zu tun. Die Dienstleistung war verboten. Und die ist generell, wer sie macht, ob das zu zweit ist oder wo sie es machen, die Dienstleistung war verboten. Und leider sehen Sie mich nicht. Ich bin also auch erst das letzte Mal Anfang Dezember oder Ende November geschnitten worden und habe Solidarität mit unseren Kunden da durchgehalten. Ich denke, das hätte man auch von den Fußballspielern, da sie für viele so Vorbilder sind, auch erwarten können.
Harald Esser war das, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Die Friseurbetriebe also wieder geöffnet. Die 5 Wirtschaftsweisen müssen aber erstmal reduziert als Viererrat weiterarbeiten. Heute ist die Amtszeit des Vorsitzenden Lars Feld abgelaufen. Und wie es kam, dass Union und SPD sich nicht auf eine weitere Amtszeit für ihn einigen konnten und auch nicht auf einen Nachfolger, Alfred Schmidt zeichnet das nach.
Vereinfacht gesagt, mochte die SPD dem renommierten Ökonomen Lars Feld aus Freiburg keine dritte Amtszeit geben, weil er aus ihrer Sicht zu liberal ist. Und Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, hat die Gegenvorschläge der SPD abgelehnt, weil sie aus seiner Sicht vielleicht zu nah an den Sozialdemokraten sind, etwa Marcel Fratscher aus Berlin oder Jens Südekum aus Düsseldorf. Nun sind praktisch erstmal alle Namen verbrannt, die im Gespräch waren. Das Gremium der 5 Weisen muss vorerst als Viererrat weitermachen. Großer Knatsch hinter den Kulissen, ein Twitter-Krieg zwischen Union und SPD. Und alle fragen sich, wie konnte es dazu kommen? Ein Anruf bei Bert Rürup, selbst jahrelang Mitglied der Wirtschaftsweisen.
Zunächst fehlt natürlich ein ausgewiesener Finanzwissenschaftler mit Lars Feld. Das ist der eine Punkt, aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende. Wichtig ist meines Erachtens, dass durch diese leidige Diskussion zu einer Reputationsschädigung dieses fast 60 Jahre alten Gremiums kommen kann. Nämlich es wurde doch der Eindruck erweckt, als sei die Parteinähe das ausschlaggebende Auswahlkriterium. Das wäre in meinen Augen fatal.
Die Politik ist nicht gebunden an die Einschätzungen der Wirtschaftsweisen. Trotzdem möchten Union und SPD offenbar Sachverständige haben, deren Positionen so nah wie möglich an den eigenen liegen. Ein Beispiel: Die SPD will künftig gerne die Schuldenbremse aufweichen für mehr Investitionen. Das ginge mit Lars Feld nicht so gut, weil er die Schuldenbremse immer verteidigt hat. Feld räumt das auch selbst ein. Er sieht es übrigens mit großer Gelassenheit, dass er nun lediglich 10 Jahre Wirtschaftsweiser war und nicht 15 Jahre erreichen kann, wie überhaupt nur wenige vor ihm. Die parteipolitische Einflussnahme sei allerdings kritisch, sagt er im Deutschlandfunk.
Ich finde das sehr bedauerlich. Der Sachverständigenrat ist ja im Unterschied zu Ad-hoc-Beratungen, die immer wieder stattfinden, als unabhängige Institution konstituiert. Das schon seit über 50 Jahren. Wir haben gesetzlich gewährte Unabhängigkeit. Und mit dieser Art der Politisierung der parteipolitischen Diskussion wird diese Unabhängigkeit natürlich ein Stück weit geschwächt.
Klassischerweise fährt jeweils ein Mitglied des Sachverständigenrates auf dem Ticket der Gewerkschaften und eins auf dem der Arbeitgeber. Unter den übrigen sind seit den rot-grünen Regierungsjahren unter Kanzler Schröder stärker die Fachbereiche vertreten, etwa Finanz- oder Sozialpolitik, neuerdings auch Klima- und Umweltfragen. Rein inhaltlich wäre also der Weg frei für ein Mitglied mit Fachkompetenz, gerne in der Fiskal- und Finanzpolitik, die Lars Feld bislang abgedeckt hat. Der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup meint im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, dass die Berufung bald kommen wird. Klar, vor dem Ende der Legislaturperiode im Sommer. Falls die Grünen in die nächste Bundesregierung kämen, dürften auch sie künftig mitreden wollen.
Dann wird man davon ausgehen, wenn die Grünen ein entscheidendes Ministerium haben, dass sie dann möglicherweise oder sogar wahrscheinlich bei der Auswahl des Kandidaten auch ihren Hut in den Ring werfen werden.
Bleibt die Frage, ob und wie auch dies dann eine parteipolitische Prägung wäre in einem Gremium, das davon eigentlich erklärtermaßen frei sein sollte.
Alfred Schmidt. Mittwoch treffen sich Bund und Länder erneut zu Corona-Beratungen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte der Gastronomie eine Öffnung in Aussicht gestellt. Am Nachmittag will er Details nennen. Thema für die Wirtschaftspresse.
Dazu schreibt das Handelsblatt: Es muss für viele Gastronomen wie Hohn klingen, wenn der Wirtschaftsminister Öffnungen um Ostern herum unter Einhaltung der Hygienevorschriften für möglich hält. Warum eigentlich erst jetzt? Gastronomie und Hotels haben schon im vergangenen Jahr viel in den Schutz der Gäste und Hygienekonzepte investiert. Trotzdem wurden sie dicht gemacht. Das schafft Misstrauen. Umso wichtiger ist es, dass der Bund und die Länder jetzt klare und verlässliche Perspektiven präsentieren, wie wir aus dem Dauerlockdown herauskommen. Weitermachen wie bisher ist keine Option. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung hofft angesichts des nahenden Frühlings auf Lockerungen. Der ein oder andere wird am Wochenende Kontrollen unter freiem Himmel erlebt haben. Nein, eine Grillparty mit dutzenden Gästen muss jetzt nicht sein. Aber wieso soll kleinen Gruppen ein Treffen im Freien verboten werden, wenn die Infektionsgefahr draußen gering und die Inzidenz in einer Region niedrig ist? Die IG Metall hat zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen. Die Süddeutsche Zeitung äußert sich anerkennend. Manch einer wird fragen, ob Arbeitsniederlegungen wirklich sein müssen, mitten in einer Pandemie. Ihnen muss man antworten, sie müssen nicht, aber sie dürfen sein. Der Kampf der Arbeitnehmer für ihre Interessen gehört zu den Grundrechten. Und es ist gut, dass dieses Grundrecht auch während der Pandemie funktioniert. Gerade jetzt stellen sie schließlich Fragen. Es geht etwa um Kurzarbeit und mögliche Entlassungen, kurz gesagt also darum, wer die Lasten der Krise trägt. Eine Gewerkschaft muss in diesen Zeiten handlungsfähig sein, und sie wäre es nicht, wenn sie auf Warnstreiks gänzlich verzichtete.
Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Antran am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.